SWR 2 zur Person.
Ich begrüße Sie zu unserer Sendung. Mein Name ist Kerstin Gebel und ich freue mich sehr, einen weltweit so prominenten Pianisten und Dirigenten als Gast zu haben. Seien Sie herzlich willkommen, Christoph Eschenbach.
Hallo.
Herr Eschenbach, Sie standen als Chefdirigent von großen international bedeutenden Orchestern. Ihre Karriere haben Sie aber als Pianist begonnen. Und der ARD-Wettbewerb 1962 in München war so ein erster Meilenstein. Sie wurden 1940 geboren und sind bei der Cousine ihrer Mutter aufgewachsen. Und diese war Pianistin. Sie haben ihr viel zu verdanken. Was vor allem?
Sie wohnt in Mecklenburg und hat mich auch sozusagen gefunden. Es ist merkwürdig, dass ich nicht bei meiner Mutter aufgewachsen bin, denn sie ist gestorben, ist bei meiner Geburt gestorben sogar. Mein Vater ist auch erschossen worden.
Im Krieg,
Im Krieg, ja. Und ich bin auf die Flucht gegangen mit meiner Großmutter aus Schlesien. Ich bin geboren in Breslau, ich war 6. Und das heißt, ich war noch 5 und wurde dann 6 in diesem Fluchtjahr. Und das war eine ziemlich furchtbare Zeit für mich als Kind. Ich wurde sehr, sehr krank, todkrank sogar. Bin aber von dieser Cousine meiner Mutter gerettet worden, die zufällig herausfand, in welchem Flüchtlingslager ich war. Und sie fand mich da als einzigen Überlebenden in diesem Lager, denn es war eine Typhuskrankheit ausgebrochen, an der jeder gestorben ist. Und ich war gerettet, hatte nicht diese Krankheit, hatte allerdings viele andere Krankheiten, aber ich überlebte und da hat sie mich gefunden. Und in diesem Hause, sie war Pianistin und Sängerin, habe ich zum ersten Mal eigentlich Musik gehört. Sie spielte jeden Abend stundenlang Klavier und ich lag im Nebenzimmer noch krank in einem Bettchen und sollte schlafen, schlief aber nicht, hörte zu. Und da ging mir die Musik auf. Und die Musik rettete mich sozusagen, rettete mich vom Tod, von Krankheit zum Leben zurück. Und das ist der größte Moment in meinem Leben gewesen.
Und der Name Eschenbach ist von ihr?
Der Name Eschenbach ist der Name der Cousine meiner Mutter, den ich angenommen habe später, als sie mich adoptiert hatte, sie und ihr Mann.
Sie war Pianistin und sie hat Ihnen Unterricht gegeben, oder?
Sie hat mir den ersten Unterricht gegeben, ja. Ich war fasziniert vom Klavier, fasziniert von der Musik, die ich hörte und eben auch von selber rumstümpern zuerst, aber ich lernte schnell und war sehr, sehr glücklich.
Wie lange hat sie Ihnen Unterricht gegeben?
Na, immerhin 4, 5 Jahre.
Und dann haben Sie doch Klavier studiert?
Dann habe ich angefangen, Klavier zu studieren, bei einer wunderbaren Lehrerin in Hamburg, bei Eliza Hansen, und die sozusagen meine Meisterin wurde.
Und mit dem Dirigieren, so lange hat das dann später gar nicht auf sich warten lassen, oder?
Ja, nicht so lange, aber der Funke war in mir aufgesprungen, als ich zum ersten Mal ein großes Symphoniekonzert hörte. Und zwar nahmen mich meine neuen Eltern mit nach Kiel, wo Furtwängler mit den Berliner Philharmonikern auf Reisen war. Und da habe ich mein erstes Konzert gehört, einen Beethoven-Abend, den ich nie vergessen werde. Und dieses Phänomen, dass ein Mensch mit anderen Menschen so Musik machen konnte, das hat mich einfach so begeistert, dass ich verlauten ließ, ich will das auch werden. Aber da sagte meine neue Mutter ganz pragmatisch, ja, weißt du, du kannst es eigentlich nur werden, wenn du auch ein Orchesterinstrument lernst. Und eine Woche später hatte ich eine Geige und hatte Geigenunterricht. Zuerst bei meinem Vater, der ein Amateurgeiger war, und dann später bei professionellen Musikern.
Lassen Sie uns nochmal auf das Klavier zurückkommen. Als 10-Jähriger haben Sie schon beim Hamburger Steinway-Wettbewerb den ersten Preis gewonnen, zum Beispiel. Also Sie sind ziemlich schnell dann von diesem Klavierunterricht schon in die Öffentlichkeit gegangen.
Naja, ich war einfach fasziniert und begeistert vom Klavierspielen und habe geübt auch neben der Schule. Das war die Ausfüllung meiner Freizeit sozusagen.
Und dann steht in Ihrer Biografie, war auch prägend der Clara-Haskiel-Wettbewerb in Luzern. Das war dann 1965. Ja. Was unterscheidet den vom ARD-Wettbewerb?
Na, vor allen Dingen war es ein sehr persönlicher Wettbewerb. Es war eine Hommage an Clara Haskell eigentlich, die ja eine ganz, ganz große Pianistin war, was man heute gar nicht mehr so weiß, weil es sehr, sehr wenige Aufnahmen von ihr gibt. Und das Pensum dieses Wettbewerbes, was man arbeiten musste und was man zeigen musste, war eigentlich ihr ganzes Repertoire, Stücke aus ihrem ganzen Repertoire. Das sind 25 Stücke, die man parat haben musste. Sehr, sehr viel.
Ich glaube, wir kommen zu unserer ersten Musik. Und da wollen wir Sie als Pianist auch präsentieren. Und zwar gemeinsam mit dem Amadeus-Quartett. Und zwar das eine Aufnahme von 1969. Sie haben mit diesem berühmten Quartett zusammen gespielt. Da waren Sie noch keine 30 Jahre alt, habe ich ausgerechnet. Hatten Sie da Ehrfurcht?
Nein, ich war an Kammermusik gewöhnt. Bei meinen neuen Eltern im Hause wurde in meiner Kindheit, in meiner Früh, auch schon als ich noch genesend war, immer Kammermusik gemacht. Und als ich dann Geige auch spielte, spielte ich auch Bratsche und habe bald mit meinen Elternkollegen als Kammermusiker mitgemacht. Und das hat mich sehr, sehr fasziniert und sehr inspiriert, eben mit anderen zusammen Musik zu machen. Und in dieser Zeit, dieses Amadeus-Quartett, waren Freunde meiner Lehrerin Elisa Hansen in Hamburg. Und durch sie habe ich dieses Quartett kennengelernt. Die haben mit mir Musik gemacht, so zum Spaß erst. Aber dann sagten sie, das können wir eigentlich auch aufnehmen, was wir da machen zusammen. Und da habe ich eine ziemlich bekannte Aufnahme von einem Brahms-F-Moll-Quintett gemacht und dann eben auch diese frühen Beethoven-Klavierquartette.
So, dann schlage ich vor, wir hören jetzt den zweiten Satz aus dem Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncello, Es-Dur von Ludwig van Beethoven. Das war der zweite Satz, Allegro con Spirito, aus dem Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncello, Es-Dur von Ludwig van Beethoven. Und wir haben das Amadeus-Quartett gehört am Klavier, Christoph Eschenbach. Und das war eine Aufnahme vom Juni 1969, eine Studioproduktion aus Berlin. Wie ist es, wenn Sie das jetzt hören, so eine Aufnahme von 69?
Das ist merkwürdig. Ich meine, ich höre sehr selten alte Aufnahmen, weil ich meist kritisch mir selbst gegenüber bin. Ach, das könntest du heute besser machen. Das hast du schon 1000 Mal besser gemacht. Aber hier, dieses Stück habe ich sehr, sehr selten gehört. Und die werden auch kaum aufgeführt. Und als ich das jetzt hörte, na ja, ich muss schon sagen, das war ganz gut.
Jetzt kommen wir nochmal zu Ihrer Doppelfunktion. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie ein Erlebnis hatten mit einem Orchester, dass Sie das fasziniert hat und dass Sie das auch wollten. Und dirigieren haben Sie bei Wilhelm Brückner Rügenberg studiert.
Ja, Professor Brückner Rügenberg war einer der großen Dirigentenlehrer so der Zeit. Es waren eigentlich nur zwei. Das war Brückner Rügenberg und Swarovski in Wien. Und es war ein wunderbarer Mensch und er hat wahnsinnig gute Klasse, tolle Leute drin, die sehr interessiert waren an allem und die er sehr, sehr gut instruierte und eben auch mich. Und er war auch sehr bedacht darauf, dass wir mit Sängern zusammenarbeiten, mit der Opernklasse zusammengearbeitet. Er war selber meist Operndirigent zu dieser Zeit, brachte uns auch in Aufführung mit. Und mit den Opernklassen haben wir dann ganze Opern einstudiert oder nur Szenen oder so, immer an zwei Klavieren und der dritte dirigierte dann. Und das war ein sehr, sehr gutes Studium. Down to earth, würde man sagen.
Dass Sie vielleicht auch mitatmen? Der Atem spielt eine große Rolle?
Sehr richtig, sehr richtig. Mit den Sängern wurden wir eben gleichzeitig ins Atmen hineingeführt. Und das hatte ich schon durch meine Mutter kennengelernt, durch meine zweite Mutter, die eben auch Sängerin war und bei der ich immer zugehört habe, wenn sie Gesangunterricht gab. Und das hat mich sehr beflügelt in der Musik, auch im Klavierspielen. Ich sah, dass man mit dem Arm atmet und der Arm ist nur eine Fortsetzung des Körpers und der Lunge sozusagen.
Das war jetzt eben eine Aufnahme von 1969. Wir gehen mal ein Jahr zurück. Das war, ich glaube, auch ein wichtiges Jahr vom Repertoire gesehen. Da haben Sie das zweite Klavierkonzert von Hans-Werner Henze in Bielefeld zur Uraufführung gebracht. Und Hans-Werner Henze hat Ihnen das Konzert auch gewidmet.
Ja.
Ich wollte Sie fragen, wie war Ihre Beziehung zu diesem Komponisten? Wie kam das alles zustande?
Ein Freund meines richtigen Vaters aus Breslau war ein Komponist, und zwar Günter Bialas, der Professor in Detmold war und dann Professor in München. Und durch ihn habe ich neue Musik kennengelernt. Ich habe schon mit 7 Jahren oder am Anfang meines Klavierstudiums Mikrokosmos von Bartok gespielt. Ich habe schon mit 13 Jahren meine erste Oper dirigiert. Das ist keine Oper, ich mache jetzt ein bisschen einen Spaß, aber es ist wie eine Oper. Wir bauen eine Stadt von Hindemith. Und so bin ich früh mit der neuen Musik eigentlich bekannt geworden. Und deshalb war mein Interesse auch für neue Musik sehr groß. Und Henze natürlich zu der Zeit war ganz besonders bekannt und war Nummer 1 in Deutschland als Komponist in den 60er Jahren. Ich war bei der Uraufführung dabei von Prinz von Homburg in Hamburg. Und dann habe ich ihn kennengelernt durch gemeinsame Freunde, nämlich die Prinzessin von Hessen. Und als ich dort auf deren Einladung hin ein Hauskonzert gab, war er eingeladen und hörte mich. Und dann hat er mir eigentlich angeboten, ob er nicht was schreiben könne für mich. Ich dachte, ich bitte sogar darum. Und ich dachte, es wäre ein kleines Stückchen. Nicht wissen, dass es dann ein Stück von 50 Minuten mit riesigem Orchester sein würde. Und hat es so begründet, ich spielte da die B-Dur-Sonate Schubert. Und das hat ihn beeindruckt, weil mein Legato hat ihn beeindruckt. Und dann sagte er, er würde mir ins Klavier hinein große Legato-Linien schreiben. Das Konzert fängt auch mit einem mäßig schnellen Satz an, eigentlich einem langsamen Satz, der mit B anfängt und dann Legato-Linien bildet, aber über große Distanzen, wo man Legato über eine Septime oder über eine None machen muss und so, also wo man wirklich Legato verstehen muss. So ist dieses Klavierkonzert entstanden.
Also, das ist eigentlich in einem Satz, dieses Konzert, und es hat 6 Abschnitte. Und wir können das nicht alles spielen. Sie haben gesagt, es geht über 50 Minuten. Wir mogeln uns in den letzten Satz hinein und hören den. Das war ein Ausschnitt aus Hans-Werner Henzes Konzert für Klavier und Orchester Nummer 2. In einem Satz ist das. Wir haben das Ende gewählt, den 6. Abschnitt. Es ist für meinen Studiengast, für Christoph Eschenbach, komponiert, ist ihm auch gewidmet. Hans-Werner Henze hat es Ihnen gewidmet, Herr Eschenbach. Es ist ungeheuer schwer, oder? Also technisch anspruchsvoll.
Ja, es ist nicht nur technisch, sondern es ist auch der Aufbau dieses einsätzigen, aber vielschichtigen Werkes ist sehr kompliziert und hat auch einen literarischen Aspekt. Der letzte Satz, also der letzte Abschnitt, hat ein Sonett von Shakespeare. The expense of spirit is a waste of shame, als Untertext. Und muss eben auch irgendwo interpretatorisch eingebaut werden.
1968 haben Sie die Uraufführung in Bielefeld gespielt. Und das, was wir jetzt gehört haben, das war eine Aufnahme vom April 1970. Das Interessante ist, Hans-Werner Henze stand am Dirigentenpult und es hat das London Philharmonic Orchestra gespielt. Sie waren der Pianist. Ihr Repertoire bedient eine Riesenspannweite vom Barock bis zur Gegenwart. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass Sie eigentlich von ganz klein an oder als Kind schon mit dieser Spannweite in Berührung gekommen sind und für Sie das eigentlich was ganz Natürliches ist.
Einer meiner Lieblingskomponisten, oder es ist immer noch, ist Bach zum Beispiel. Aber von Bach bis zur neuen Zeit ist ein langer, reicher Weg in der Musikgeschichte. Und irgendwie erschließt einem Bach mit seinem unglaublichen Formbewusstsein auch die neue Musik.
Unsere nächste Musik ist von Olivier Messiaen. Ein Ausschnitt aus Quatuor pour la fin du temps, also Quartett für das Ende der Zeit, wenn man es so übersetzen kann. Das ist ein achtsätziges kammermusikalisches Werk. Besetzung ist Violine, Klarinette, Violoncello und Klavier. Und Sie spielen in dieser Aufnahme vom Mai 1996, das war eine Studioproduktion in Houston, Texas, spielen Sie gemeinsam mit den Houston Symphony Chamber Players. Und ich weiß nicht, ob ich richtig gelesen habe, haben Sie die sogar gegründet?
Ja, ich wurde immer verwachsener eigentlich mit diesem Orchester, was ich übernahm 1988, 89. Und darin waren wunderbare Musiker, die sich sehr hervortaten in Kammermusik. Und da habe ich einfach gesagt, wir gründen uns einfach jetzt, die Houston Symphony Chamber Players. Und mit diesem Ensemble haben wir auch die Welt bereist, bis nach Japan, bis nach China und in Amerika, in Europa. Und auf diese Weise ist auch das Quatuor entstanden von Messiaen.
Wir können es auch nicht ganz hören. Ich würde gerne, aber leider ist unsere Sendezeit begrenzt. Wir hören das Finale, den achten Satz, Lobpreis der Unsterblichkeit. Es geht um die Offenbarung des Johannes, ne? Es ist ein religiöses Werk.
Ja, ja.
Quatuor pour la fin du temps, Quartett für das Ende der Zeit von Olivier Messiaen. Wir haben gerade den achten Satz gehört mit der Bezeichnung Lobpreis der Unsterblichkeit Jesu. Ich hatte angekündigt, die Houston Symphony Chamber Players, das war für die Besetzung für Violine, Klarinette, Violoncello und Klavier. Und jetzt in diesem letzten Satz war das wirklich ein sehr intensiver Dialog zwischen der Violine, in diesem Falle war das Eric Halen, und Ihnen, Christoph Eschenbach, zu Ende das Stück. Und ich habe eine Frage jetzt beim Hören, diese Einwürfe, die Sie immer gemacht haben. Es ist eine sehr exzessive Melodie, die die Geige spielt. Und diese Schläge, die Sie gemacht haben, ganz zum Schluss, die werden immer hohler.
Geht ja auch einmal ganz tief,
ja,
und geht eigentlich aus dieser tiefen Lage immer sukzessiver in diese ganz hohe Lage, in diese immaterielle Lage.
Ja, immateriell ist vielleicht das Stichwort.
Und das ist eben das, ja, das, was Messiaen wahrscheinlich ausdrücken wollte in der Bezeichnung. L'immortalité de Jésus, die Unsterblichkeit von dieser Figur,
ja,
Jesus.
Ja, Herr Eschenbach, ich habe schon gesagt, Sie waren Chefdirigent mehrerer großer internationaler, renommierter Orchester in Zürich, in Houston, Washington, des NDR-Sinfonieorchesters, dann natürlich Philadelphia Orchestra, Orchestre de Paris und künstlerische Leitung kommen dazu, Schleswig-Holstein etwa oder Ravinia. Das bedeutet eigentlich immer unterwegs zu sein, auf Reisen zu sein. Wenn Sie in so vielen verschiedenen Ländern sind, daneben muss man ja noch Ihre Gastdirigate, das können wir jetzt alles gar nicht aufzählen. Haben Sie irgendwo auf der Welt einen Ausgangspunkt? Haben Sie etwas, wo Sie Ihren Anker werfen können?
Ja, ich werde oft gefragt, wo ist meine Heimat?
Oder so?
Da ist meine Antwort, die fällt meist auf Staunen. Aber es ist eine ganz einfache Antwort und es ist auch ganz wahr. Ich trage meine Heimat mit mir und habe meine Heimat in mir geschaffen und bin eigentlich überall zu Hause deshalb. Das hilft auch sehr bei einer ständigen Introspektive, die, finde ich, sehr notwendig ist für einen Musiker. Ich finde, ein Musiker muss unbedingt darauf achten, dass er auch allein sein kann und dass er in sich hineinschauen kann, in sich hineinhören kann und die laute Welt von außen abschaltet. Und mir jedenfalls hat mir sehr geholfen, dieses Wahrnehmen oder Aufbauen der inneren Heimat, die man mit sich herumträgt.
Also mit dieser Antwort habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber wenn ich mir das jetzt überlege, wie Ihr Leben war, wie Sie beschrieben haben, auch als Kind, wie Sie groß geworden sind, ich glaube, das hat Sie irgendwie gerettet.
Ja.
Vielleicht haben Sie das schon sehr lange in sich gehabt.
Ich glaube auch. Ich habe das schon von Kindheit an in mir gehabt. Von der schweren, wirklich schweren Kindheit, die an den Tod grenzte, bis jetzt.
Ja, so jetzt müssen wir einen Schnitt machen. 1998 standen Sie am Pult der Wiener Philharmoniker mit Capriccio von Richard Strauss. Daraus wollen wir gleich einen ganz kleinen Ausschnitt hören. Kann man sie mit anderen Orchestern vergleichen? Sind die Wiener so speziell?
Sie sind speziell und sie haben auch eine eigene Persönlichkeit. Es hängt auch damit zusammen, dass dieses Orchester seit Mitte des 19. Jahrhunderts schon selbst regiert wird, selbst geleitet wird von Orchestermusikern, die die Direktoren sind. Die wechseln alle paar Jahre und das hängt damit auch zusammen, dass die Direktion des Orchesters nicht von außen auf sie heraufgefropft ist, sondern aus dem Orchester herausgewachsen ist und darauf aufpasst, dass das Orchester seinen eigenen Klang hat. Ich erinnere mich auf einmal eine Bruckner-Symphonie geprobt mit ihnen für eine Aufführung in London in Albert Hall, die 8. Bruckner. Und meine letzte Probe, bevor wir nach London gingen, habe ich 20 Minuten vorher, weil es so gut ging eigentlich, abgebrochen oder wir waren fertig mit Proben. Und da stand einer der Direktoren auf, ein erster Geiger, und sagte, proben Sie ein bisschen weiter im langsamen Satz. Und ich sagte, naja, gerne. Ich meine, proben kann man immer und man findet immer irgendwas, was man proben kann. Auch bei so einem Orchester wie dem Wiener Philharmonikern. So, ich habe weiter geprobt, bis die Probe zu Ende war. Und dann hat er mir hinterher erklärt, wie Sie, und das war ein großes Kompliment für mich, Sie arbeiten so gut und besonders mit Streichern. Und wir haben das notwendig. Ich sagte, Sie haben überhaupt nicht notwendig. Sie sind wunderbar. Nein, 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 sagte er. Es kommen immer neue Musiker bei uns ins Orchester, auch wenn sie aus Wien sind, auch wenn sie den Wiener Klang kennen, auch wenn sie von uns irgendwie geleitet sind. Aber es muss gearbeitet werden, dass sie ganz zusammenpassen und sich amalgamieren mit dem Orchester. Und sie können das gut zeigen. Jedenfalls, Sie fragten am Anfang, was das Besondere an dem Orchester ist. Das Orchester ist wirklich besonders, klingt besonders, hat eine besondere Mentalität, die ich eben schon versuchte zu erläutern, und benimmt sich auch besonders. Meist gut, manchmal auch nicht. Zu mir war es immer Gott sei Dank gut.
So, ich würde vorschlagen, wir hören die Mondscheinmusik aus Capriccio und sprechen dann weiter. SWR 2 zur Person. Christoph Eschenbach ist heute als Gast in unserer Sendung. Und wir haben natürlich Richard Strauss gehört, die Mondscheinmusik aus Capriccio. Und das war eine Studioproduktion vom Dezember 1998 aus dem großen Saal des Wiener Musikvereins. Herr Eschenbach, haben Sie einen Lieblingssaal auf der Welt?
Naja, einige schon. Zum Beispiel Carnegie Hall. So ein Saal, das wirklich phänomenal ist. Für großes Orchester, für 8. Mal habe ich in dem Saal sogar gemacht. Und für Kammermusik wie Liederabende mit Matthias Görn habe ich die schöne Müllerin dort gemacht. Und es gibt einige sehr, sehr schöne Säle auf der Welt.
Nicht? In Deutschland zum Beispiel?
In Deutschland, Philharmonie in Berlin ist hervorragend. Der Konzerthaussaal in Berlin ist hervorragend. Die Liederhalle in Stuttgart ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne? Oder?
Ja, die ist besser als ihr Ruf, würde ich sagen. Also zum Beispiel zum Aufnehmen von der Seite der Tonregie und Technik ist sie eigentlich sehr gut geeignet.
Ja.
So, jetzt kommen wir zu einer Aufnahme vom September 1999 mit dem NDR-Symphonieorchester. Und ein Jahr zuvor, nämlich 1998, hatten Sie gerade als Chefdirigent die Leitung dieses Orchesters übernommen. Das ist jetzt natürlich ein Riesenwechsel. Jetzt haben wir gerade die Wiener Philharmoniker gehabt und jetzt haben wir das NDR-Symphonieorchester. Hat so ein Orchester eine andere Mentalität beispielsweise wie ein Orchester, das eher südlich verortet ist? Oder spielt das heutzutage bei der Professionalität der Musiker überhaupt keine Rolle mehr?
Es spielt eigentlich nicht mehr eine Rolle, weil auch die Orchester haben sich gerade durch Schallplattenaufnahmen und durch Funkaufnahmen und sowas ja, sehr angeglichen in der Qualität und auch in der Mentalität. Zum Beispiel, als ich jung war, hieß es immer, amerikanische Orchester sind brillant und virtuos und fantastisch, Chicago und wie sie alle heißen. Und die europäischen sind ein bisschen sloppy oder wenn man sagen will, verschlampt. Damals sagte man das so. Ich fand es nicht. Und das hat sich jetzt sehr ausgeglichen. Die amerikanischen Orchester, die ich ja sehr gut kenne mittlerweile, wollen einen wärmeren Klang haben, als ihnen nachgesagt wird. Und die europäischen Orchester streben nach Perfektion und streben nach einer wirklich kühleren, analytischeren Version von Musik. Und so ist das NDR-Orchester ein zwar sehr analytisch denkendes und auch sehr auf Perfektion geeigtes Orchester, aber es besteht aus großartigen Musikern. Vor allen Dingen auch aus Musikern, die zusammen Musik empfinden und zusammen Musik machen.
So, nun haben wir einen Ausschnitt aus dem zweiten Cellokonzert von Camille Saint-Saëns und der Solist in dieser Aufnahme war Stephen Isserlis. Es gibt Dirigenten, die spielen nicht so gerne mit Solisten. Also sie sind gerne die Alleindarsteller auf dem Pult, aber sie gehören absolut nicht dazu. Sie lieben es, zusammen zu spielen. Sie sind ein Teamplayer, glaube ich. Und sie lieben es auch, zu begleiten und gemeinsam zu arbeiten. Ist das wirklich so?
Absolut so. Und es ist auch nicht mehr ein Begleiten, es ist eigentlich auch ein Voneinanderlernen. Ich lerne von Solisten sehr, sehr viel. Und Solisten lernen von mir auch viel, wie sie sagen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist wahr. Aber mir macht es sehr Spaß, eben mit dem Cellisten, wie Isserlis zum Beispiel, ein großartiger Cellist, zusammen zu leben in der Musik. Zu arbeiten will ich gar nicht sagen, sondern einfach die Musik zu erleben und sie auszuleben.
Das war der zweite Satz aus dem Konzert für Violoncello und Orchester Nummer 2, D-Moll Opus 119 von Camille Saint-Saëns. Und gespielt hat das NDR Sinfonieorchester. Steven Isserlis war der Solist. Und Christoph Eschenbach, der heute zu Gast in der Sendung zur Person ist, stand am Dirigentenpult seines NDR Sinfonieorchesters, das er zu diesem Zeitpunkt, als die Aufnahme entstand, schon ein Jahr als Chefdirigent leitete. Herr Eschenbach, die nächste Musik stammt aus einem Live-Konzert aus Baden-Baden. Da waren Sie nämlich im Januar 2002 mit dem London Philharmonic Orchestra zu Gast und haben Beethovens 8. Sinfonie dirigiert. Jedes Orchester bringt ja seine eigene Tradition mit. Wie ist das mit den Londonern und Beethoven gewesen?
Ja, ich bin eigentlich eingesprungen. Ah. Ich glaube, ich bin für Masur eingesprungen, wenn ich mich recht erinnere, bin ich ganz sicher. Mit einem ganzen Beethoven-Zyklus dann Baden-Baden, mit allen Beethoven-Sinfonien, unter anderem die 8. Und ich kannte das London Philharmonic schon sehr, sehr gut, weil ich in den 80er Jahren mal dort Principal Guest Conductor war. Und die Orchester von dieser Qualität und von diesem Namen wie London Philharmonic, die kennen ihren Beethoven von X bis Z und von A bis D. Sie kennen alles. Und,
aber es gibt schon eine verschiedene Herangehensweise in der Interpretation, sage ich jetzt mal, historisch informiert oder nicht, zum Beispiel.
Beethoven ist ein merkwürdiger Komponist. Gerade die 9 Symphonien, an denen kann man sich sein ganzes Leben lang messen. Und ich weiß von mir aus, dass ich, als ich anfing zu dirigieren, natürlich Beethoven dirigierte, aber ganz anders als jetzt. Mit anderen Tempi, mit anderer Agogik, mit einem ganz anderen Herangehen an dieses Werk. Obwohl ich natürlich vom Klavier aus an Beethoven schon geschult war. Und so ist es mit den Orchestern auch. Und die Orchester, ich sehe es immer wieder, wenn ich zu einem Orchester komme und eine Beethoven-Symphonie dirigiere, die warten auf eine neue Sicht von den in Anführungsstrichen alten Stücken. Und so war es auch mit dem London Philharmonic.
Sie sagten gerade, dass Ihre eigene Interpretation sich verändert hat. Kann es sein, dass Sie es mit zunehmendem Alter nicht schneller, aber zügiger dirigiert haben, dass Sie die Schwere genommen haben?
Es hat nichts mit Alter zu tun. Es wird nicht schwerer, es wird nicht langsamer, es wird nicht schneller, es wird nicht breiter, es wird nicht dicker, es wird nicht dünner.
Es wird tiefer. Es wird tiefer.
Tiefer wird es, hoffe ich. Und das ist aber mit aller Musik so. Aber gerade diese 9 großartigen Meilensteine der Musik tragen alles in sich, an dem man sich messen kann und an dem man seine Art, Musik zu machen, messen kann.
Oder vielleicht entdeckt man immer wieder noch etwas.
Absolut. Sie sind so reich, diese Stücke, dass man immer eigentlich vor einer neuen Partitur steht.
So, jetzt dürfen Sie sich einen Satz aussuchen aus der 8. Welchen Satz wollen wir unseren Hörern vorspielen?
Wenn es geht, alle, aber das können Sie nicht in der Sendung. Nein. Also sagen Sie mal.
Ja, ich weiß nicht. Wir haben alle 4 Sätze parat.
Machen wir den letzten.
Der 4. Satz aus Ludwig van Beethovens 8. Sinfonie in F-Dur, Opus 93, mit dem London Philharmonic Orchestra am Dirigentenpult stand Christoph Eschenbach. Das war im Januar 2002 eine Live-Aufnahme aus dem Festspielhaus in Baden-Baden. So, wir kommen jetzt zu einem Orchester, wo Sie von 2000 bis 2010 musikalischer Direktor waren. Also ich habe den Eindruck, dass das manchmal sich überschnitten hat mit Ihren Chefdirigenten-Positionen. Ja, ja. Ne? Also es ging nicht immer so der Reihe nach.
Ja, zu der Zeit, sagen wir, von 2000 bis 2004 hatte ich 3 Orchester.
Ja,
also
ja, unglaublich.
Die NDR, die Orchester de Paris und Philadelphia.
Jetzt kommen wir zum Orchestre de Paris. wieder andere Mentalität, anderes Land, andere Sprache. Ging es immer auf Englisch, oder?
Nein, immer Französisch. Ich habe Französisch auf der Schule gelernt. Natürlich ist das Schulfranzösisch wirklich nicht genügend. Nicht mal genügend, um sich gut zu unterhalten. Und noch gar nicht genügend, um zu proben. Also die musikalischen Sachen wie Achtelnote, Viertelnote oder länger oder kürzer, oder das ist nicht drin. Das muss ich schon noch lernen. Das habe ich aber schnell gelernt. Und ich habe aber von Anfang an gesagt, ich will Französisch proben, weil ich will auch in dieser Mentalität proben, die das Orchester hat. Und es ging nachher sehr, sehr gut. Ging sofort eigentlich gut. Nach einem Monat ging es gut.
Wissen Sie noch, wie Sie Französisch gelernt haben? Sie sind sprachbegabt, klar.
Ich habe eine Wohnung mir in Paris genommen.
Und sind dann früh zum Bäcker und haben ein Baguette gekauft, auf Französisch.
Genau.
Jetzt standen Sie vor dem Orchestre de Paris, das war 2005, und haben Musik von Albert Roussel dirigiert, und zwar die Symphonie Nummer 2. Ist ein französisches Orchester wie das Orchestre de Paris, ist das denn Ihre Leib- und Magenspeise, französische Komponisten?
Französische Komponisten schon, aber nicht Albert Roussel.
Roussel ist eine Ausnahme, ja.
Und die 4 Symphonien von Roussel, die wir alle aufgenommen haben zu der Zeit, waren außer der 3. eigentlich unbekannt. Und für die anderen französischen Orchester sind die auch unbekannt. Obwohl ich finde, dass die sehr, sehr zu Unrecht unbekannt sind, weil es ein großer Komponist und man sollte alle 4 Symphonien auf jeden Fall aufführen.
So, dann freue ich mich, dass wir jetzt den 2. Satz aus der 2. Symphonie von Roussel hören. Musik von Albert Roussel war das, der 2. Satz aus seiner 2. Sinfonie. Mein Studiogast Christoph Eschenbach stand am Pult des Orchestre de Paris, war damals Chefdirigent. Das war eine Aufnahme vom Juli 2005, eine Studioproduktion. Unsere nächste Aufnahme ist aus einem Live-Konzert. Und zwar hören wir gleich Musik von Dmitri Schostakowitsch aus seiner 5. Sinfonie mit dem Philadelphia Orchestra. Sie waren von 2003 bis 2008 Music Director, steht hier. Hat ein amerikanisches Orchester einen anderen Blick auf Schostakowitsch?
Es kommt, glaube ich, sehr darauf an, gerade bei Schostakowitsch, wie der Dirigent diese Monsterstücke von Schostakowitsch anfasst und sie mit dem Orchester erarbeitet. Und so ist es auch mit dem Philadelphia Orchester gewesen, dass wir haben vielleicht sogar eine wirklich neue Version des Stückes, das das Orchester sehr oft gespielt hatte, sozusagen erfunden. Es ist ja interessant mit dieser Symphonie, dass er am Ende seines Lebens, ein Jahr vor seinem Tode, hat er Mravinsky zu sich gerufen, der die meisten Symphonien von ihm uraufgeführt hatte und dirigiert hatte, und hat ihm gesagt, Mravinsky, ich habe den Schluss total geändert. Der Schluss ist jetzt doppelt so langsam, wie er angegeben ist, per Metronom. Und dadurch wird er unglaublich schmerzlich. Der Jubel ist weg. Das Triumphale dieses Endes ist nur noch Schmerz geworden. Und bitte, lieber Jewgeni, führ das so auf. Er hat es nie so aufgeführt, weil ihm das zu langweilig war. Wer ist es langweilig, das neu zu lernen oder anders zu machen, als es sein Leben lang gemacht hatte. Und Schostakowitsch hat das auch nie so gehört, wie es sich vorgestellt hatte. Ich habe es zum ersten Mal gehört, als Rostropowitsch es dirigierte, der übrigens gar kein schlechter Dirigent war, und der einer meiner Vorgänger war in Washington und war ganz, ganz beeindruckt davon. Und ich mache immer jetzt dieses langsame Ende, auch in dieser Aufnahme, von der wir jetzt das Allegretto, sagten Sie, hören.
Ja.
Und das Allegretto ist auch alles andere als ein Jubelstück. Da hört man das Trampeln der Soldaten Und dann hört man eine ganz schräge Melodie von einer Geige gespielt, später von einer Flöte, die aber mehr Wodka in sich haben als schönen Tanz.
Unverkennbar Musik von Dmitri Schostakowitsch, der zweite Satz Allegretto aus seiner Sinfonie Nummer 5. Und hier stand Christoph Eschenbach am Pult des Philadelphia Orchestra. Herr Eschenbach, viele junge Musiker und Solisten zählen zu Ihren Zöglingen. Also Sie haben sich in hervorragender Weise immer wieder für junge Leute eingesetzt, haben ihr Wissen weitergegeben. Vielleicht kann ich auch sagen, ihre schützende Hand manchmal über sie gehalten. Einer davon ist der Pianist Simon Bartow. Ich kenne ihn, weil das SWR-Sinfonieorchester in seiner ersten Saison ihn als Artist in Residence hatte. Er war dann öfter hier zu Gast, auch mit Ihnen. Für mich ist er ein Interpret, den man unter ganz vielen herausführt, weil er wirklich sehr eigen spielt. Zum Beispiel langsame Sätze nimmt er vielleicht langsamer als andere. Für mich ist er technisch perfekt und vielleicht jemand, der in seinem Spiel sehr viel von sich preisgibt. Jetzt habe ich ihn mal so beschrieben, wie ich ihn sehe. Was bedeutet die Zusammenarbeit mit ihm für Sie? Die Zusammenarbeit ist ja schon eine längere Zeit.
Ja, also Simon ist für mich immer wieder ein neues Wunder. Wo er mit mir spielt, wo ich ihn höre, mit Klavierabenden oder mit anderen Dirigenten. Es ist immer etwas ganz Besonderes und Einmaliges. Und weswegen ich mich um junge Künstler kümmere oder ihnen Halt gebe, zu geben versuche oder sie zu fördern, sie weiterzubringen. Es kommt aus dem großen Schatz an Erfahrungen, den ich gewonnen habe durch zwei große Mentoren von mir. Und das war Herbert von Karajan und Georges Selle. Und ich werde das nie vergessen und kann es nie vergessen. Und ich habe so viel gelernt, aber auch so viel, wie Sie sagten, schützende Hand, so viel Schutz in meiner Karriere gewonnen. In positivem Propagieren meiner Karriere und immer mich an die richtige Stelle zu setzen und in anderer Hinsicht. Und so ist Simon ein solcher. Sie haben es vorher angesprochen, es ist sein Tiefgang und damit auch sein Klang. Seine Klangpalette ist enorm, aber nicht manieriert. Und das fasziniert mich an ihm.
Sie haben mit ihm in Mannheim mit dem SWR-Sinfonieorchester das G-Dur-Klavierkonzert von Ravel gemeinsam zur Aufführung gebracht. Und danach haben Sie eine Zugabe zusammengespielt mit Orchester Simon Barton und Sie. Und zwar von Johann Sebastian Bach den ersten Satz aus dem Konzert für Klavier und Orchester Nummer 4. Ja, ich glaube, diese kleine Zugabe hören wir jetzt. Simon Bartow war der Pianist im ersten Satz des Konzertes für Klavier und Orchester Nummer 4 A-Dur genauer gesagt Bach-Werke-Verzeichnis 1055 von Johann Sebastian Bach. Und begleitet wurde er vom SWR Symphonieorchester unter Christoph Eschenbachs Leitung. Und das war eine sehr schöne Zugabe, denn vorher hatte Simon Bartow Maurice Ravels G-Dur Klavierkonzert gespielt. So, jetzt haben wir doch noch eine Musik mit dem SWR Symphonieorchester. Sie sind ja häufig hier bei uns zu Gast. Und zwar ein Ausschnitt aus der Sinfonie aus der Neuen Welt von Antonín Dvořák vom Mai 2018. Dvořák, jetzt wieder eine ganz andere Musikfarbe. Würden Sie sagen, eine positive Musik mit folkloristischen Anklängen? Oder ist es viel mehr?
Es ist viel mehr. Nein, Dvořák war ein ganz, ganz großer Komponist. Nicht zufällig einer der Lieblingskomponisten von Brahms. Und Brahms hatte sehr hohe Ansprüche. Aber gerade diese Sinfonie aus der Neuen Welt, man sucht darin eigentlich die Themen von amerikanischer Volksmusik oder Spirituals. Natürlich hat er langsam gesagt, das englische Horn-Solo hat einen Anklang an einen Spiritual und andere Stellen auch. Aber ich finde, gerade diese Musik hat viel mehr Nostalgie nach dem Vaterland in sich als Amerikanismus.
Das ist eigentlich ganz positiv, dass er seine Herkunft gar nicht verleugnen kann.
Ne? Konnte er nicht.
Wir hören jetzt den dritten Satz, das Scherzo aus der Sinfonie aus der Neuen Welt. Antonín Dvořáks Sinfonie aus der Neuen Welt und wir haben den dritten Satz, das Scherzo, gehört mit dem SWR Symphonieorchester. Christoph Eschenbach stand am Dirigentenpult. Das war am 18. Mai 2018 ein Live-Konzert aus der Stuttgarter Liederhalle. In 4 Tagen begehen Sie Ihren 80. Geburtstag, eine Zahl, die Ihnen etwas ausmacht. Ich will es mal anders formulieren. Seit September vergangenen Jahres haben Sie eine neue Chefdirigentenposition angenommen, und zwar beim Konzerthausorchester in Berlin. Also kann die 80 Sie gar nicht erschrecken?
Die erschreckt mich auch nicht. Ich fühle mich sehr gut, ich bin sehr gesund, ich glaube, mein Kopf funktioniert auch gut und meine Füße auch und mein Herz funktioniert gut, meine Gefühlswelt.
Eine Frage zu Berlin, warum Sie das angenommen haben, das hat sicher musikalische Gründe. Kann es auch sein, dass Berlin so eine Stadt ist mit einer großen Geschichte und dass Berlin Sie auch reizt?
Auch das, ja, beides. Erstmal war ich 30 Jahre lang Musikdirektor in Amerika, in den Vereinigten Staaten. 1988 meine erste Stelle in Houston und jetzt bis 2018. Und das hat zur Folge gehabt, dass ich mich jetzt irgendwie zurücksehnte nach Europa. Ich habe immer in Europa weiter gelebt irgendwie und bin in Europa gewesen. Aber ich wollte einfach einen festen Fuß wieder in Europa haben. Und da kam Berlin plötzlich aufs Tapet, wie man so schön sagt. Die Stadt ist natürlich eine aufregende Stadt. Das andere aufregende Ding von Berlin ist, dass es 8 Orchester hat, die da spielen, nicht? Inklusive Opern. Und dass wir alle, die Kollegen, Chefdirigenten der anderen Orchester, wir haben keinen Neid aufeinander. Wir fühlen uns angefeuert gegenseitig und wollen unser Orchester so schön nach vorne führen, wie wir können. Und dieses Konzerthausorchester hat auch eine alte Tradition, erstmal vom Haus aus. Das Haus ist ein wunderbarer Saal, der übrigens in der DDR-Zeit hervorragend rekonstruiert worden ist. Klingt wunderbar. Deshalb mache ich einen Schostakowitsch-Zyklus, wie ich schon vorher sagte, dort, weil einer meiner Vorgänger, Kurt Sanderling, ein ganz großer Dirigent und ein ganz großer Schostakowitsch-Kenner und Dirigent,
absolut,
war dort Chefdirigent. Und es hat viele Gründe, dass mich mein Weg nach Berlin zurückführt.
Werden Sie dann sesshaft in Berlin.
Ich bin sesshaft in Europa.
Sie sind ja Chef von diesem Orchester. Kann es schon sein, dass Sie dann vielleicht doch...
Das kann schon sein, ja.
...Ihren Anker dort auswerfen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg für alles, was Sie vorhaben mit diesem Orchester. Und wir kommen jetzt zu unserer letzten Musik. Und die ist einem auch besonderen Künstler, Musiker verbunden. Das ist Matthias Görne.
Ja.
In allen Ihren Biografien spielt er eine Rolle. Und da steht immer, sie verbindet eine besondere Zusammenarbeit.
Ja, wir haben mehrere Zyklen von Schubert aufgenommen, die schöne Müllerin, die Winterreise, Schwanengesang und etliche andere Lieder. Wir haben Liederabende zusammen gemacht. Ich habe ja in den 70er Jahren, Ende 60 eigentlich schon, sehr viel mit Fischer Dieskau zusammengearbeitet, was mir eine unglaubliche verlängerte Lehrstunde war, mit diesem großartigen Mann Musik zu machen. Und jetzt, Matthias Görne, lässt das wieder aufleben, auf seine Weise, auf seine persönliche Weise, mit seiner sehr persönlichen Stimme, mit seiner sehr persönlichen Art, an die Interpretationen heranzugehen und an Komponisten wie Schubert. Und das macht mir sehr, sehr viel Freude und erfüllt mich sehr.
Und wir haben ganz am Anfang der Sendung über das Atmen gesprochen. Und wenn wir das jetzt gleich hören aus Schuberts Winterreise, die Nummer 1, Gute Nacht, Fremd bin ich eingezogen, da spürt man das unglaublich, ihr gemeinsames Atmen. Das hat mich sehr beeindruckt. Fremd bin ich eingezogen aus der Winterreise von Franz Schubert mit Matthias Görne, Christoph Eschenbach am Klavier. Wir haben jetzt einen Bogen geschlagen. Wir haben mit Ihnen als Pianist angefangen und wir haben jetzt mit diesem wunderbaren Lied unsere Sendung beendet. Herr Eschenbach, zum Schluss, wenn Sie auf Ihre künstlerische Arbeit jetzt als Dirigent zurückblicken, was würden Sie jungen Dirigenten empfehlen? Worauf kommt es an?
Ich würde, und ich tue es auch, jungen Dirigenten empfehlen, dass sie Probenarbeit beobachten von Dirigenten, so wie ich es auch getan habe. Und zu der Zeit mit Karajan und mit Sell war es noch nicht erlaubt eigentlich für jemanden in einer Probe zu sitzen und zuzuhören. Die beiden haben es mir erlaubt, als einer der wenigen. Ich weiß, dass in den Proben, als ich bei Karajan saß, auch ein gewisser Herr Abbado zuhörte und er auch zugelassen war. Und da kann man am meisten lernen. Es gibt ein komisches Wort, das Probetechnik. Wie probt man effizient mit ein, zwei Worten das zu erlangen, was man hören will? Oder welchen Klang man erzeugen will? Oder welcher Klang erzeugt werden sollte? Oder der Gestalt, wie sich andere interpretatorische Maßnahmen vollziehen. Und gleichzeitig lernt man, wie geht man mit einem Orchester um? Das diktatorische Element, was es mal gab, bei Dirigenten wie Fritz Reiner zum Beispiel, auch bei Sell noch. Ich habe Proben mit Sell erlebt, die gar nicht sehr angenehm waren. Selbst das Mithören war nicht sehr angenehm. Und das sollte man nicht lernen. Man sollte daraus lernen, was man nicht machen sollte. Aber man konnte sehr, sehr viel lernen, wie man Sachen auf den Punkt bringt, wie man Sachen ohne weiter Umschweife erklärt oder auch einfach sagt oder einfordert. Und fordern ist eben auch nicht das richtige Wort, sondern es ist ein Fördern von musikalischem Ausdruck aus den Musikern heraus.
Würden Sie sagen, das ist noch diesen Orchestererzieher? Gibt es den noch? Ich meine jetzt die positive Seite der Sache.
Ja, also Orchestererzieher, das klingt eben auch so nach Drill oder nach
Das meine ich aber nicht.
Ich weiß das.
Ja.
Trotzdem mag ich das Wort nicht.
Hm. Dann erfinden wir jetzt ein neues Wort. Ein Orchester zu bilden, zu formen über eine längere Zeit. Zusammenzuwachsen vielleicht.
So ist es wahrscheinlich. Es ist ein Miteinander wachsen, miteinander zu Höhenflügen in der Musik kommen. Es ist ein Miteinander gestalten. Und das ist sehr wichtig für mich weiterhin dann geworden. Und hat sich dann in mir irgendwie ausgebildet und hat sich in mir verankert, was ich machen möchte und was ich machen sollte und was ich tue.
Ja, aber für all das braucht man Zeit.
Ja.
Das ist vielleicht das Schlüsselwort, dass die Zeit heute manchmal fehlt. Aber Sie haben neue Chefdirigentenposition und da haben Sie natürlich die Zeit, so mit dem Konzerthausorchester Berlin zu arbeiten.
Ja.
Und dafür wünsche ich Ihnen alles Gute.
Danke Ihnen.
Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die vergangenen 2 Stunden und für unser Gespräch. Viel Erfolg weiterhin in Ihrer Arbeit als Kammermusiker, als Liedbegleiter, als Dirigent. Danke sehr herzlich.
Ich danke Ihnen für das schöne Gespräch, wie immer wunderschön mit Ihnen.
Das war unsere Sendung zur Person mit dem Pianisten und Dirigenten Christoph Eschenbach, der am 20. Februar seinen 80. Geburtstag feiern wird. Am Mikrofon war Kerstin Gebel und Sie können diese Sendung noch eine Woche unter www.swr2.de unter der Rubrik zur Person nachhören. Gleich kommen die Nachrichten und danach das Magazin Lesenswert.